Vorsitzender, meine Damen, meine Herren, als Vorspruch muss daran erinnert werden, dass die allgemeine Finanzverfassung und der allgemeine Finanzausgleich durch diese Regelung nicht berührt werden. Und wenn man überlegt, dass diese Regeln, die hier vorgelegt werden, schon mindestens 7, 8 Jahre beraten werden, können Sie sich vorstellen, dass die Finanzverfassungsreform nicht vor dem Jahre 2016 kommt. Und dann überlegt man schon, da ist ja das ominöse Jahr 2019, und also wird sich noch weiter verschieben. Das heißt, wir müssen bedauerlicherweise auf der Basis der derzeitigen Grundlagen der Finanzverfassung argumentieren. Ich habe 4 Punkte, die ich nur ansprechen will. Der erste ist der Artikel 104a Absatz 4. Herr Koryot hat schon auf einige Eigenheiten dieses Artikels hingewiesen. Ich will noch auf ein paar andere hinweisen. Der Artikel 104a 4 gehört gar nicht in 104a hinein. Denn der 104a regelt, wer welche Aufgaben finanziell zu schultern hat. Davon spricht der Absatz 4a 4 nicht. Sondern er sagt nur, wer Zustimmungsrechte hat. Das gehört nach der Systematik in 74 Absatz 2 oder in 73 Absatz 2 oder 3, wo auch sonst schon solche Regeln stehen. Die weitere Konsequenz ist, diese Regel hat überhaupt nicht die Funktion, die Finanzen der Länder zu schonen, weil die Länder durch die angedrohte Verweigerung der Zustimmung kein Geld kriegen können. Der Bund darf für diese Dinge nicht zahlen, sondern es gilt Artikel 104a Absatz 1. Zahlen dürfen nur die Länder, weil sie, die Länder, die Bundesgesetze auszuführen haben. Das heißt, der Artikel kann überhaupt nicht die Funktion wahrnehmen, für die er geschaffen worden ist. Welche Funktion kann er wahrnehmen? Er kann die Funktion wahrnehmen, dass solche Gesetze der Bund nicht mehr machen darf, weil die Länder immer Veto einlegen müssen, damit sie nichts bezahlen müssen. Dann sollte man so ehrlich sein, dass der Bund keine Sachleistungsgesetze erlassen darf. Ist eine Verfassung vernünftig, die ein solches Verbot enthält? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die andere Möglichkeit für die Länder ist, auf ganz anderen Feldern Kompensationen, die mit diesem Feld überhaupt nichts zu tun haben, zu erreichen. Ist das der Sinn der Zustimmungsrechte des Bundes zu einem Bundesgesetz? Kann sich das Bundesparlament gefallen lassen, dass es sozusagen als Gegenstand eines Schachers wird, dass ein Gesetz zum Gegenstand eines Schachers wird? Dies ist eine völlig verunglückte Regelung. Sie ist der Verfassung unwürdig. So weit würde ich gehen. Dahinter steckt aber, wenn es denn vernünftig gewollt ist, ein sehr vernünftiges Anliegen der Länder. Natürlich können Geldleistungsgesetze genauso die Länder belasten wie Sachleistungsgesetze. Und deshalb spricht nichts dagegen. Der Gedanke, der jetzt in 104a 4 steckt, in den 104a 3, wo er hingehört, hineinzunehmen. Und er hat ein ausgewogenes Verhältnis. Der sagt nämlich, prinzipiell müssen die Länder das bezahlen. Wenn der Bund mehr als 50% bezahlt, wird es Auftragsverwaltung, damit er Einfluss haben kann auf eine sachgerechte Mittelverwendung, weil er immerhin 50% oder mehr zuschießt. Und wenn die Länder weniger als 25% zahlen müssen, dann haben sie ein Zustimmungsrecht. Also ein ziemlich weit ausgedehntes Zustimmungsrecht für die Länder für Belastungen durch den Bund. Und das, wenn man das da reinnimmt, ist auch die eigenartige Konsequenz, dass der Bund auch bei 100%iger Zahlung unter dem Zustimmungsrecht leiden muss. Gibt das einen Sinn? Der Bund macht ein Geldleistungsgesetz und sagt, ich zahle 100% und die Länder sagen nein. Das gibt keinen Sinn. Das ist eine unsinnige Bestimmung. So scharf kann man das sagen. Es gibt komische Bestimmungen, aber die ist unsinnig. Zweiter Punkt, Artikel 143c. Der 143c, der die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau finanziell abwickeln will, ist unausgewogen, ist finanziell unausgewogen. Herr Kirchhoff, es stimmt nicht, dass die Aufgabe wandert und damit das Geld wandert. Die Aufgabe war immer eine Landesaufgabe. Und das Bundesgeld war Teilfinanzierung einer Landesaufgabe. Und es war Gegenfinanzierung. Die Länder mussten den anderen Teil zahlen. Was jetzt geregelt ist bis 2013, heißt, der Bund zahlt weiter für Hochschulbau. Die Länder dürfen das, weil eine Zweckbindung da ist, bis 2013 nur für den Hochschulbau ausgeben. Aber sie ihrerseits verpflichten sich nicht, die Gegenfinanzierung zu machen. Das heißt, das Bundesgeld, das Sie bekommen, ist wertvoller als das, was sie bekommen hätten, wenn es weitergelaufen wäre. Und ich sehe keinen Grund dafür. Es ist ja nicht anzunehmen, dass der Hochschulbau sozusagen auslaufen kann in den Jahren bis 2013. Was die weitere Verlängerung bis 2019 angeht, habe ich dieselben Bedenken wie Herr Kirchhoff, dass das eine außerordentlich weitgehende Selbstbindung des Budgetrechts des Bundesparlaments ist. Und man muss darüber nachdenken, ob sich das eigentlich lohnt, zumal die Zweckbindung ja völlig weg ist. Also das ist sozusagen ein Nebenfinanzausgleich, den man doch besser dann in dem richtigen Finanzausgleich integrieren würde, wenn man ihn denn ändert. Der nächste Punkt ist 104b. Es geht um Mischfinanzierung, das ist gar kein Zweifel. Es geht um Finanzhilfen des Bundes für eine Landesaufgabe. Die Konsequenzen, die durch die Veränderungen des Finanzhilfetatbestandes herbeigeführt worden sind, sind in meinen Augen nicht durchschaut. Die alte Finanzhilfe konnte zeitlich unbefristet gegeben werden und die Praxis war, es war unbefristet. Dies ist weggefallen. Und zwar die Verfassung und nicht nur die Verfassungsrechtsprechung sagt, es darf nur befristet gemacht werden. Es muss degressiv gemacht werden. Es muss evaluiert werden. Das bedeutet, die Finanzhilfe ist nur für Notfälle, für temporär auftretende Notfälle gedacht. Damit übereinstimmt aber nicht mehr die Beibehaltung der Voraussetzungen. Wie wollen Sie denn durch die Verhinderung eines temporären Notstandes, wie heißt es da in 104b, Entschuldigung, die Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts abwehren? Das ist doch offensichtlicher Unfug. Das können Sie mit einer ad hoc auf Zeit begrenzten Finanzhilfe überhaupt nicht. Und selbst die Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft können Sie mit einer temporären Finanzhilfe nicht lindern. Und auch die Förderung des wirtschaftlichen Wachstums hat eben mit Notständen und deren Beseitigung kaum was zu tun. Das heißt, die Dinge, die da vorne stehen, waren eigentlich gedacht für die allgemeinen Finanzhilfen. Und für die sollten sie eine Begrenzung sein. Ich denke, der Bundestag sollte wirklich mal darüber nachdenken, ob andere Bedingungen, ich habe dazu ja Vorschläge gemacht, hineinschreibt und vielleicht diesen Notcharakter noch stärker betont, damit der besondere Charakter dieser Art Finanzhilfe, also dieser Art Mischfinanzierung, des Mischfinanzierungstyps klargestellt wird. Schließlich viertens zu 91b. Herr Engels hat darauf hingewiesen, dass die Mischfinanzierung unangenehme Nebenwirkungen hat. Das ist ganz sicher so. Das bestreite ich auch nicht. Aber sie hat außerordentlich erfreuliche Hauptwirkungen. Denn die Mischfinanzierung privilegiert das Politikfeld. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und Herr Kuriot hat schon darauf hingewiesen, ohne die Einführung der Mischfinanzierung, also der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau im Jahre 1969, hätte es die Universitäten in Dortmund, Bielefeld etc. etc. jedenfalls nicht in dieser Fülle gegeben. Also die ganzen Neugründungen, die innerhalb von 10 Jahren die Bundesrepublik gestemmt hat, die Länder und der Bund zusammengestemmt haben, wären ohne diese Art von Mischfinanzierung nicht etabliert worden. Das heißt also, die Mischfinanzierung hat einen positiven Effekt, aber eben bedauerlicherweise negative Konsequenzen. Eine der negativen Konsequenzen, nämlich diesen furchtbaren bürokratischen Apparat, dass 16 Verwaltungen der Länder und eine Bundesverwaltung zur Fragestellung nehmen mussten, ob ein Mensabau, was weiß ich, in Saarbrücken eigentlich in dieser Dimension vernünftig oder nicht vernünftig ist, ist beseitigt. Das heißt also, der große bürokratische Apparat, eines der negativen Folgen der Mischfinanzierung, ist beseitigt. Die Frage ist aber, ob das, was jetzt in 91b steht, in der Sache vernünftig ist. Denn es ist weiter eine Mischfinanzierung auch für Hochschulbau drin. Mit dem sehr ominösen Titel der Forschungsbauten. Nun habe ich mir mal bei meiner Universität überlegt, ich war ja schließlich mal Präsident der Humboldt-Universität und weiß ein bisschen Bescheid. Ich kann Ihnen sagen, ich bin in der Lage, 90% der Gebäude als Forschungsbauten zu bezeichnen und muss dabei gar nicht rot werden. Was machen Sie denn mit einem Juridikum? Das hat eine Bibliothek, das hat Professorenzimmer, das hat Assistentenzimmer, das hat ein paar Seminarräume. Ist das kein Forschungsbau? Ist es auch kein Lehrbau? Es ist beides. Das ist bei dem Unimag, nicht wahr? Der ist ein Transportmittel und vielleicht eine Kanone. Das heißt, es ist beides. Und Sie können doch nicht sagen, weil es beides ist, bezahlen wir nur die Hälfte oder was? Wie wollen Sie denn die Quotierung herbeiziehen? Also was ausfällt, das Rechenzentrum gehört sowieso zu den Forschungsbauten und die Bibliotheken auch, notwendigerweise. Was übrig bleibt, sind die Verwaltungsgebäude, die Mensa, die Studentenheime und die Parkhäuser, wenn es welche gibt. Ist es sinnvoll, eine solche Distinktion in die Verfassung hineinzunehmen? Ich halte es für nicht sinnvoll. Und in der Sache halte ich den 91b auch nicht für korrekt, weil er vieles ausschreibt, von dem Bund und Länder weiterhin überzeugt sind, dass sie finanziert werden sollen. Denn dadurch, dass jetzt zwischen außerhochschulischen und hochschulischen Einrichtungen Vorhaben differenziert wird, sehr viel schärfer zwischen Einrichtungen und Vorhaben, ist auf einmal völlig unklar, ob die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die ja keine Einrichtung der Forschung ist, sondern der Forschungsförderung, eigentlich noch finanziert werden kann. Jeder will das aber. Und deshalb ist die Frage, ob man in diesem Punkt nicht zu der sehr viel einfacheren Lösung kommen kann, dass Wissenschaft, Vorhaben und Einrichtungen der Wissenschaft, und darunter fällt natürlich die DFG, gemeinsam finanziert werden können. Alle Bund und Länder sind der Meinung, dass das weiter notwendig ist. Und nur wegen dieser paar Bauten wird eine solche Formulierung genommen, die zu sehr viel Schwierigkeiten und möglicherweise eben auch zu Verfassungsprozessen Anlass gibt. Und ich weiß nicht, wie das Gericht entscheidet. Das wissen Sie vermutlich auch nicht. Vielen Dank.